wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Dürfen Investoren auch in Deutschland bald Fußballclubs übernehmen? Wäre das tatsächlich das Ende des Fußballs, wie wir ihn kennen? Über diese Fragen wird seit Jahren heftig zwischen Fußballfans diskutiert und sogar gestritten. Neue Nahrung erhielten diese Diskussionen durch die jüngsten Ereignisse, zum Beispiel der Fall Ismaik bei 1860 München, der Transfer von Neymar zu PSG und auch der Versuch von Martin Kind bei Hannover 96, eine Ausnahmegenehmigung zur Aussetzung der 50+1-Regel zu bekommen. Auch so ein Fall, der für Wirbel sorgte. Und diese 50+1-Regel, die schützt derzeit in Deutschland noch die Fußballclubs vor der Übernahme durch Investoren. Aber wie lange noch? Kommen Fußballclubs bei den immer größer werdenden Summen, die da im Spiel sind, überhaupt noch irgendwann ohne Investoren aus? Oder gibt es Alternativen? Haben auch Mitgliederclubs vielleicht gegen Investorenclubs eine Chance? Darüber diskutieren wir heute hier auf meinsportradio.de zusammen mit Marco Stein und Sascha Felter vom Fußballblog Cavanis Friseur. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Und mit dem Journalisten Hardy Grüne, der steht Investoren und den Auswüchsen des modernen Fußballs eigentlich eher skeptisch gegenüber, dem jordanischen Besitzer seines Lieblingsvereins Bristol Rover allerdings nicht. Den hast du richtig ins Herz geschlossen, Hardy. Warum? Das wirst du uns sicher heute erzählen. Hi.
Ich werde es versuchen, ja. Hi.
Und last but not least, auch unser letzter Gast hat mit England zu tun, England-Bezug, wo es ja viele negative Auswüchse der Investoreneinflüsse gibt auf Clubs. Wir begrüßen Johannes Johnny Ertl, Ex-Spieler und mittlerweile Vorstandsmitglied beim FC Portsmouth. Sein Verein ist der lebende Beweis, dass ein Verein auch von den Fans statt eines Investors übernommen werden kann und trotzdem zumindest in kleineren Ligen überlebensfähig ist. Hallo Johnny.
Hallo, servus.
Und mit diesem großen Line-Up starten wir gleich in die Diskussion hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die Sportshow hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus, Marco Stein und Sascha Felter von Cavanis Friseur, außerdem dem Sportjournalisten Hardy Grüne und Johnny Ertl, dem Vorstandsmitglied vom FC Portsmouth. Wir widmen uns jetzt mal diesem Thema Investoren im Fußball. Aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young unter den Clubmanagern in der ersten, zweiten und dritten Liga in Deutschland, die wurde Anfang des Jahres durchgeführt, da geht hervor, dass 44% der Befragten glauben, dass die Bedeutung von Finanzinvestoren zur Finanzierung des Profifußballs in Deutschland noch weiter steigen wird. Hardy, vor diesem Hintergrund muss Deutschland die 50-1-Regel abschaffen, um international mithalten zu können und vor allen Dingen auch, um die Langeweile aus der Bundesliga rauszukriegen?
Also wenn du die Frage so stellst, dann muss ich fast sagen, ja. Wenn man international mithalten will, in dem, was gerade passiert, du hast Neymar schon angesprochen, das nehme ich mal so als Aushänger, dann wird es vermutlich notwendig sein, richtig viel Geld in die Vereine reinzubekommen und das wirst du nur bei Investoren schaffen und dann wirst du die 50-1 abschaffen müssen. Die Alternative wäre, darüber nachzudenken, bei dem System nicht so intensiv mitzumachen und auf das eigene Modell zu vertrauen.
Marco, ist das eine Möglichkeit, die du in Deutschland siehst, dass das so gemacht wird?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich glaube natürlich halt, dass die 50+1-Regel es nicht schafft, solche Entwicklungen aufzuhalten, aber auf jeden Fall abzubremsen. Das auf jeden Fall. Also man sieht als Beispiel England, da gibt es eigentlich keine wirklichen Grenzen. Da wird meiner Meinung nach etwas, was teilweise, also nicht überall natürlich, aber oft etwas vielleicht blind, etwas naiv vielleicht investiert. Und ich glaube, die 50+1-Regel stoppt zwar solche Entwicklungen nicht, aber auf jeden Fall abbremsen, das auf jeden Fall.
Sascha, aber diese 50-plus-1-Regel, die ist in Deutschland zwar in Kraft, aber es gibt ja diverse Ausnahmeregelungen und Schlupflöcher, um da rauszukommen. Also Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen zum Beispiel, die können sich ja auf ihr langfristiges Engagement ihres Sponsoren, ihres Gönners, ihres Investors berufen und deshalb dürften die diese 50-1-Regel außer Kraft setzen. Hannover möchte Ähnliches machen. Martin Kind, der ja jetzt auch 20 Jahre im Verein ist und da investiert, der darf möglicherweise, wenn er denn durchkommt mit diesem Antrag, auch die 50-1-Regel außer Kraft setzen. Und bei RB Leipzig, da sieht es ja sowieso so aus, dass die eigentlich alle Regeln umgehen, oder?
Ja gut, also erstens mal, du hättest jetzt auch Wolfsburg aufgezählt, dass sie mit den Investoren diese 50-plus-1-Regel quasi aussetzen können. Also bei denen ist ja durch den ganzen VW-Konzern eh erstmal ein bisschen Flaute. Ja, wie gesagt, also RB Leipzig würde ich jetzt da gar nicht so sehr reinziehen, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also das, die sind jetzt gar nicht so sehr betroffen von dieser 50-plus-1-Regel oder das Aussehen mit dieser 50-plus-1-Regel per se, sondern das ist eher nochmal so ein ganz eigenes Ding, würde ich sagen, weil die sich aufgrund dieses ganzen Red Bull-Kosmos mit Red Bull Salzburg, auch diese anderen Vereine in New York und Sao Paulo etc., sich ja so einen ganz eigenen Kosmos irgendwie so geschaffen haben, indem sie die 50-plus-1-Regel nochmal ganz eigen umgehen. Also prinzipiell denke ich, dass gerade in Hannover ist ja schon seit längerem so, dass Martin Kind dort irgendwie versucht, an die Macht zu kommen. Aber ach, keine Ahnung, ob das wirklich was bringt bei Hannover. Also ja.
Ja, die Frage
ich glaube es ehrlich, dass es großartig was bringen wird, ja.
Die Frage ist gar nicht, ob es unbedingt was bringt, aber Johnny, es gibt eben diverse Möglichkeiten, um aus dieser 50-1-Regel rauszukommen. Wenn man so viele Schlupflöcher findet, macht so eine Regel dann überhaupt noch Sinn?
Oh, diese Regel natürlich, was Martin Kind macht, er sieht diesen Weg einfach als rechtswidrig und kontraproduktiv, ne, die 50-plus-1-Regel. Und er möchte natürlich mehr Anteile beim Verein haben und deswegen möchte er auch mehr konkurrenzfähiger sein. Und ich glaube schon, dass der deutsche Markt immer wieder auf den englischen auch schielt, weil da die 50-plus-1-Regel natürlich nicht vorhanden ist. Und da gibt es natürlich schon großes Cash-Investment von großen Firmen, großen Companies von der ganzen Welt. Also ja, mit England kann zurzeit Deutschland also nicht mitzählen und Schlupflöcher wird man immer wieder finden und das findet man auch in anderen Bereichen im Fußball.
Das findest du im Grunde natürlich auch in allen Gesellschaftsbereichen Möglichkeiten, diverse Regularien zu umgehen. Hadi, nicht nur in England gibt es keine 50-plus-1-Regel, sondern in Frankreich auch nicht und da ist es ja dann noch wieder eine Spur härter, weil jetzt gerade im Fall Neymar sich auch der Staat Katar da eingeschaltet hat und letztlich auch wieder Schlupflöcher ausgenutzt hat, um dann sogar auch dieses Financial Fairplay zu umgehen, was die FIFA ja 2013 eingeführt hat, um den Markt eigentlich so ein bisschen zu regulieren. Aber letztlich ist das auch kein wirksames Mittel, wenn man das so leicht umgehen kann.
Na, das ist ein Papiertiger. Das hat sich ja inzwischen auch rausgestellt, dass das vollkommen wirkungslos ist und ich vermute, der wird auch wieder verschwinden. Soweit ich das beobachten kann, wird der gerne eingesetzt, wenn irgendein Verein aus Osteuropa Schwierigkeiten hat und da wird ja noch mit ganz anderen Methoden gearbeitet und dann greift dieses Fairplay und bei Fällen wie bei Paris greift es halt nicht. Ja, ist die Frage, inwieweit man das regeln kann, inwieweit man das auch als UEFA regeln kann, das müsste dann ja auch eine länderübergreifende Regelung sein und da habe ich so meine Schwierigkeiten, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu lösen. Ich muss aber auch sagen, ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren so von dem großen Profifußball ein bisschen weggerückt. Mein Feld ist ja eher so der Bereich dritte bis sechste Liga und da ist es alles noch ein bisschen entspannter und ich merke schon, dass meine emotionale Entfernung zum großen Profifußball doch zunehmend größer wird. Und dass mich viele Dinge auch gar nicht mehr so interessieren, ich sie dann auch nicht mehr so verfolge. Finde ich für mich persönlich eigentlich ganz nett. Ist natürlich insgesamt eine ganz interessante Entwicklung, die, glaube ich, auch vielen ähnlich geht.
Ja, viele Fans beklagen das. Marco, wie sieht's bei dir aus? Hat dich beispielsweise jetzt auch dieser Neymar-Transfer, diese 222 Millionen, die da geflossen sind, vom Fußball, vom großen Fußball eher entfernt?
Nicht unbedingt, muss ich sagen. Also ich finde die ganze Diskussion ein bisschen, ich möchte fast sagen, heuchlerisch, beziehungsweise falsch, weil ich denke mir, ich finde es etwas eigenartig, dass man einem Neymar zujubelt, der fast ein Jahresgehalt hat von, ich glaube, was, 20 Millionen Euro?
30,
oh, Entschuldigung. aber dann bei einem Transfer um 222 Millionen Euro einen großen Aufschrei macht. im Endeffekt sind alle Fußballvereine, alle großen Fußballvereine Teil des Problems, indem ich solche Gehälter zahle, bereit bin, solche Ablösen zu fordern. Daher, ich finde, der Fußball hat sich schon weit distanziert und es wird halt jetzt natürlich immer mehr. Daher der globale Markt, also zum Beispiel China, früher gab es eben einfach nur den europäischen Fußball, wenn man ehrlich ist. Mhm. Klar, es gab Südamerika, aber da waren halt die Summen in Südamerika für sich halt, hatten eine gewisse Größe. Im Endeffekt war Europa das Nonplusultra und jetzt kommen halt zum Beispiel die Chinesen und haben den Markt eigentlich nochmal ziemlich beschleunigt. Und von daher, also für mich ist das eine Entwicklung, die eh schon ganz normal ist und ob jetzt jemand für 80 Millionen wechselt oder 220, ist, finde ich eigentlich schon relativ egal. Klar sind es beachtliche Summen, weil wenn man sich denkt, das ist eine Viertelmilliarde, das ist schon sehr, sehr viel. Aber ob es jetzt 222 sind oder 100 oder 50, ist, finde ich, relativ egal.
Zumal es sich ja auch zum Teil wirklich refinanziert. Sascha, distanzierst du dich von solchen Summen oder siehst du es ähnlich wie Marco?
Nein, also ich bin da eigentlich eher auf Marcos Seite. Was sich heutzutage noch über diese Summe aufregt, also ob das jetzt, wenn jemand sagt, ah, ich kann es gar nicht verstehen, warum einer für 50 Millionen wechselt oder für 100 Millionen, also tut mir leid, also wer das heute noch sagt, hat einen Schuss einfach nicht gehört. Das ist, tut mir einfach leid. Der Fußball hat sich ja jetzt eigentlich schon seit den 90ern stetig bergauf entwickelt, was die ganze finanzielle Vermarktung angeht. Entsprechend wurden auch die ganzen Ablösen so teuer und die ganze natürlich auch die Gehälter viel höher. Ich bin jetzt eigentlich gar keiner, der dann sagt, oh, ich habe mich jetzt von diesem ganzen Fußball entfernt, weil ich bin eigentlich eher einer, der Fußball aufgrund des Spiels an sich gerne guckt und nicht, weil ich jetzt mich mit irgendwelchen Spielern oder irgendwelchen Vereinen identifizieren muss. Ja? Also klar habe ich auch meine Lieblingsvereine, aber es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Neymar ist jetzt für 200 Millionen gewechselt oder über 200 Millionen gewechselt und deswegen gucke ich jetzt kein Fußball mehr, weil die sind mir alle fremd oder so. Ja? Mhm. Das verstehe ich teilweise auch gar nicht, diese ganzen Argumente.
Johnny, du bist ja berufsbedingt jetzt auch weiterhin im Fußball aktiv, hast selber früher gespielt bei Portsmouth, unter anderem auch jetzt eben im Vorstand aktiv. Du bist täglich mit diesen ganzen Fragen konfrontiert. Kannst du noch nachvollziehen, was da passiert und in welche Richtung, glaubst du, wird sich das entwickeln, auch mit diesen ganzen Gehältern und natürlich auch den Ablösesummen?
Also ich muss sagen, zum Fall Neymar Junior, wie sich der Fußball entwickelt hat, ist einfach in den letzten Jahren, dass Neymar Junior einfach ein Produkt ist. Er hat unglaublich viele Social-Media-Follower. Das ist eine große Entertainment-Industrie geworden und seine Ablösesumme ist natürlich astronomisch, aber nur, und da muss ich wirklich dem Mourinho recht geben, diese Summe für Neymar, okay, die bezahlt man und er kann sie richtig refinanzieren, aber nur dann hinausgehend natürlich die ganzen mittelklassigen Transfers, die auch Unmengen für Geld kosten. Das ist ja das, was ich wirklich dann bekrittel, ob jetzt ein mittelklassiger Spieler jetzt zu einem Premier League kommt und der wirklich helfen kann, das ist natürlich die Frage. Und wenn er nicht funktioniert, tauscht man ihn wieder aus, weil das Geld ja da ist. Also da wird es sicher Umstrukturierungen geben, weil viele Vereine werden sich das auf langfristig einfach nicht leisten können.
Wie ist das bei euch in Portsmouth? Also wir werden nachher noch genauer auf eure Struktur auch eingehen, aber macht ihr in den kleineren Ligen auch solchen Irrsinn mit oder sagt ihr da irgendwo auch, nee, dann bauen wir eben nur noch auf eigene Jugend?
Und bei uns ist die Entwicklung sehr interessant gewesen. 2013 war es ja knapp zum Zusperren bei Portsmouth. Ich bin damals zu einem Verein gekommen, innerhalb von 3 Jahren im 2 Konkurse. Und dann ist der Verein von den Portsmouth Supporters Trust übernommen worden. Und das ist richtig unique, würde ich sagen, auf Englisch, weil in England, ja, gibt es einfach Investoren, die richtig viel Geld haben und in den Verein investieren. Der Portsmouth Supporters Trust hat den Club wieder richtig, aufgebaut. Wir haben beim Verein einen eigenen Training Ground, dann eben das Stadion hat auch das den Supporters Trust gehört. Mittlerweile ist der Verein verkauft worden, vor genau 3 Monaten. Ein amerikanischer Investor ist bei uns eingestiegen und Michael Eisner Group und hat den Verein übernommen, weil eben das Problem bei einem Mitgliederverein ist es so, wir könnten aufsteigen in die Championship, aber dann fehlen uns die finanziellen Ressourcen, um einfach richtig konkurrenzfähig zu sein und das kann dann natürlich auch einen negativen Effekt haben auf den ganzen Verein. Wir haben es geschafft, mit den vorhandenen Strukturen in die League One aufzusteigen, weil es ein Riesenerfolg ist, aber wir bewegen uns als Portsmouth FC immer nur in der League One, könnten aufsteigen, aber mit keiner Garantie und Portsmouth hat immer den Anspruch, dass er Premier League spielt und Championship. Es sind auch Kosten dazugekommen vom Stadion. Es werden immer strengere Auflagen von der FA kommen, aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen im Stadion. Und das kann der Mitgliedschaft einfach nicht mehr tragen. Und somit ist der Verein eben verkauft worden. Es war eine interessante Entwicklung.
Absolut, aber habt ihr sichergestellt, dass die Mitglieder weiterhin Mitspracherecht im gewissen Rahmen haben oder habt ihr jetzt damit letztlich auch dieses Mitspracherecht und auch diese Entscheidungskompetenz, die die Mitglieder hatten, ganz abgeben müssen?
Die Entscheidungskompetenz wurde ganz klar gegeben. Es gibt ein Heritage Board, wo noch ehemalige Präsidenten und Vorstandsmitglieder vom Supporters Trust oben sind und dann eben die kultigen Sachen von Portsmouth noch schützen, das heißt Club Badge, also das Vereinswappen, dann zum Beispiel, dass man nicht Fratton Park jetzt ja nach Southampton bringt, dass der richtig in Portsmouth bleibt, dass die Farben auch beibehalten bleiben mit dem Blau, Weiß und roten Stutzen. Also das hat man noch installiert, aber der Verein an sich ist jetzt komplett verkauft worden. Und jetzt liegt das Ganze bei Michael Eisner, der aber sehr stark mit der Supporters Chart zusammenarbeitet.
Wie ist das bei den Supporters und bei den Fans aufgefasst worden?
Im Prinzip haben die Fans und die Supporters das gewählt. Also es war ja Demokratie. Michael Eisner ist gekommen mit einem Angebot und hat gesagt, okay, das stelle ich mir vor für den Verein, ich möchte ihn zurück in die Premier League bringen. Und dann haben halt die Fans, also der Supporters Trust und unsere Präsidenten, die haben mehr investiert damals, wie der Club kurz vor dem Zusperren war. Und diese haben dann ganz normal abgestimmt. Und ja, er hat mehr als 75% gebraucht, 82% hat er bekommen. Und ja, der Verein ist jetzt in seinen Händen.
Also und damit auch die Möglichkeit dann gegeben, um eben höherklassig dann spielen zu können, weil auch das entsprechende Geld dann so bereitgestellt werden kann. Marco, es geht also gar nicht mehr ohne Investoren.
Ja, absolut. Also ich merke das immer wieder, ich bin ja riesiger Leeds United-Fan und verfolge eigentlich seit 2007, also jetzt, wow, schon 10 Jahre Leeds United und auf die unteren Ligen, und es ist ja unglaublich, was einfach allein schon mal von der Premier League runterkommt. Hinzu noch diese Parachute-Zahlungen, also Zahlungen an den Verein, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube 120 Millionen sind es, oder? Johnny, weißt du das vielleicht?
Du, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber die Summen, die natürlich in England im Spiel sind, aufgrund ein Match hat ja, das kostet ja, 10 Millionen oder so ist ein Match wert, ne, im Fernsehen, weil MBT und Sky da gerittert haben damals. Und nur 15% von diesen Kuchen geht ja runter in die unteren Ligen. Man muss sich das ja vorstellen, dass die Premier League eine eigene Marke einfach etabliert hat und die unteren Ligen jetzt sagen, okay, wir sind die English Football League, so die Championship League One und League Two. Und das ist höchst interessant.
Genau. Und eben zum Beispiel diese Parachute-Zahlungen, die ja eigentlich gedacht waren, ich finde die Idee an sich ja eigentlich sehr, sehr gut, dass man einem Verein, der gerade extrem hohe Kosten hat, weil er in der Premier League war und weil dort eben die Ausgaben so hoch sind, dass man dem viel Geld gibt, damit der Verein gesichert ist, damit er einfach nicht unter diesem hohen finanziellen Druck scheitert, dass er daran scheitert. Das Problem ist aber, dass die Vereine, ich glaube, aufgeteilt auf 3 Jahre 120 Millionen Euro kriegen, und diese oft dann stark reinvestieren. Also man braucht sich nur anschauen, die letzten Absteiger, ob das jetzt waren Wigan oder Fulham oder Aston Villa, die haben bis zu 30, 40 Millionen in die Hand genommen, haben sie direkt wieder in den Kader investiert und haben dann, aber einfach, weil sie einfach blind investiert haben, spielen sie dann irgendwo weit unten mit. Und das Problem ist, jetzt kommt ein League One-Verein mit einem Budget von, ich sage jetzt mal, 10 Millionen Euro, vielleicht ein Transferbudget von 2 Millionen Euro, und dann steigt ein Verein ab, der gleich mal 40 Millionen ausgibt. Das heißt, da ist einfach diese Schere viel zu groß geworden, und ich glaube, das ist in England, glaube ich, wird das ein riesiges Problem werden irgendwann mal.
Sascha, dieses Problem, wie kann man das vielleicht noch mehr in den Griff kriegen aus deiner Sicht?
Na gut, gerade in England, ja, schwierig, also schwierig zu sagen, jetzt irgendeine allgemeine Lösung zu finden. Also diese Zahlungen an sich finde ich irgendwo auch sinnvoll. Ich würde es allerdings so regeln, dass diese Vereine, die eben absteigen, dieses Geld nicht komplett irgendwie in Transfers zahlen dürfen, sondern halt, dass in Infrastruktur, Stadion, irgendwelche andere Kosten, halt keine Transferkosten damit großen stehen oder damit versuchen zu decken. Das wäre halt ein Ansatzpunkt. Ansonsten, gut, man könnte halt die Aufsteiger oder den Aufsteigern auch noch einen größeren Teil dafür geben, dass sie eben aufgestiegen sind und dann sich dann eben, wie Marco gerade eben schon sagte, von statt 2 Millionen beispielsweise, dieses Transferbudget halt auf, keine Ahnung, 5 bis 10 Millionen oder so zu erhöhen. Damit könnte man die ganze Sache vielleicht ein bisschen ausgeglichener gestalten, denke ich.
Also auf jeden Fall gewisse Regularien einführen, damit man auch ja schlechten Investoren vielleicht entgegenwirken kann. Über das Gegenteil, also einen guten Investor, sprechen wir gleich hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de, dann mit dem Journalisten Hardy Grüne, der schwärmt für die Bristol Rovers und die haben so ein Paradebeispiel für einen Investor, der durchaus Gutes bewirken kann. Gleich hier bei uns.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017, live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir diskutieren heute hier in der Sportshow auf meinsportradio.de über Investoren im Profifußball und da sprechen wir jetzt über, nachdem wir eben über schlechte Investoren gesprochen haben, über gute Investoren. Da kommt der Journalist Hardy Grüne ins Spiel, der ist Fan der Bristol Rovers, Hardy, und die haben einen guten Investor.
Ich warte schon die ganze Zeit auf meinen Einsatz. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen.
Ja.
Also mit der Aussage, die ich vorhin getroffen habe, bin ich ja gleich so ein bisschen in diese Rolle des Traditionalisten gekommen. Früher war alles besser. Da sehe ich mich eigentlich nicht drin. Das will ich noch mal verifizieren. Ich bin schon immer eher aus dem unterklassigen Fußball gekommen. Mein eigentlicher Verein ist Göttingen 05. In allerbesten Zeiten der Bundesliga, normalerweise irgendwo zwischen dritter und vierter Liga. Das heißt, ich habe den Fußball immer eher von unten gesehen. Ich habe nie einen Bundesliga-Verein gehabt. Mein Papa war Borussia, also Borussia Dortmund. Mit dem bin ich ab und zu hingefahren. Das war so ein bisschen mein Kontakt. Aber Bundesliga war immer irgendwie so ein bisschen was in der Ferne. Und das ist mein Blickwinkel. Und den sehe ich jetzt auch. Und vieles von dem, was ihr gerade gesagt habt, würde ich ganz genauso unterstützen. Würde ich ganz genauso sehen. Nur dann, ihr guckt, glaube ich, eher von oben. Ihr guckt von Seiten der Premier League oder der Championship. Und ich gucke dann möglicherweise sogar aus der Nationwide. Also die Rovers waren vor 3 Jahren für 1 Jahr in der Nationwide, in der Conference. Und das war auch eine Erfahrung, wie Fußball da funktioniert. In der 24er Liga einen direkten Aufsteiger. Das ist ein Hauen und ein Stechen gewesen. Und also mir geht es auch um diese Verhältnismäßigkeiten. Mhm. Und wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel in der Championship einen Club gehabt wie Burton Albion. Wir haben auch Huddersfield gehabt, die mit sehr geringen Etats fantastische Arbeit geleistet haben. Das geht auch beides. Und das ist mir wichtig, dass da die Verhältnismäßigkeiten gewahrt bleiben, dass diese Vereine noch eine Chance haben. Und da habe ich Sorge, dass wir da eine geschlossene Gesellschaft kriegen von den Vereinen, die wirklich richtig viel Geld haben und dass du eigentlich sonst gar nicht mehr reinkommen kannst. Hm. Das sehen wir in der Bundesliga ja auch. Wir haben mit RB, mit Hoffenheim, haben wir einfach Plätze besetzt bekommen in der Bundesliga, die vermutlich dauerhaft besetzt sind. Gut, Hoffenheim muss man sehen, bei RB bin ich da sicher. Und das hat dann Folgen für Vereine wie zum Beispiel Bochum, die ich kaum noch eine Chance einräume, mal wieder in die Bundesliga reinzukommen. Mhm. Das nur jetzt nochmal, um so meine eigene Position zu verifizieren. Nicht, dass ich hier in so eine Rolle reinrutsche, irgendwie der ewig Gestrige, der das so wie früher haben wollte, sehe ich nicht so. Da sehe ich mich schon irgendwie auch in der Gegenwart. Und damit zu deiner
kurze Zwischenfrage von mir.
Ja.
Also ich wollte dich nicht irgendwie dahinstellen, dass du irgendwie einer bist, der, wie du es gerade eben schon sagte, irgendwie von gestern ist oder irgend sowas. Meine Frage wäre jetzt nur, warum bist du oder warum hast du jetzt keinen Bundesliga-Verein, den du unterstützt oder den du interessant findest, weil die meisten sind ja eher so, dass die sich zunächst auf diese großen Vereine stürzen, also sprich, die gucken halt als kleines Kind im Fernsehen Bayern gegen Dortmund oder sowas, sind ja ein Bayern-Fan, was weiß ich. Ja, und dir war es eher rumgedreht, nehme ich an, oder?
Mein erstes Spiel habe ich gesehen 1975, zweite Bundesliga, Göttingen 05, Spielfahndung Erkenschwick. Da war Göttingen 05 in der Endtabelle. Ja, ihr lacht, aber das war so. Die waren Zehnter. Man hat in Göttingen davon gesprochen, irgendwie perspektivisch in die Bundesliga aufzusteigen. Ich brauchte keinen anderen Verein. Ich hatte meinen Verein. Der hat zweite Liga gespielt, hochklassig genug. Und das ist mein Verein geworden. Und dann ging das nie irgendwie in der Bundesliga. Ich habe immer so ein bisschen Sympathien gehabt, die gewechselt haben in der Bundesliga. Klar, Dortmund, weil es Papas Verein war, weil wir dann auch immer mal hingefahren sind. Dann hatte ich immer auch so Mainz, hatte ich mal so eine Phase. Unterhaching fand ich damals sehr, sehr witzig. Jetzt finde ich Freiburg ganz sympathisch, Werder. Aber das sind wirklich nur Sympathien, die sehr wechselhaft sind. Ich habe nie einen Bundesliga-Verein gehabt, weil ich Göttingen 05 hatte. Und für mich sind dann
über das Ausland noch zwei Vereine dazugekommen. Einmal Bristol Rovers, von denen wir sprechen, und auf der anderen Seite Onavon Gangorm. Da habe ich mal gearbeitet in der Bretagne. Und das waren so meine Zweitvereine. Und die Bundesliga habe ich lange sehr intensiv auch verfolgt. Natürlich auch durch das, was ich beruflich mache. Das tue ich, verfolge ich sie auch immer noch. Aber wirklich auch aus dem Interesse am Fußball. Ich mag schönen Fußball. Ich mag kämpferischen Fußball. Und dann natürlich einfach auch wegen der Spannung. Mhm. Also meine Bundesliga ist einfach auch für mich ein völlig zentrales Ding des Lebens, der Wochenendgestaltung. Und da muss ich schon sagen, da verändert sich ein bisschen was. Aber das so, um zu versuchen, deine Frage zu beantworten, warum ich keinen Bundesligisten habe.
Aber du hast die
Bristol Rovers. Es kam jetzt halt nur so rüber, als hättest du gar kein Interesse an der Bundesliga, sondern guckst halt irgendwie am liebsten jedes Wochenende irgendwie dritte, vierte Liga. Also so kam das jetzt bloß rüber.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das überhaupt nicht. Also ich finde die Ebene dritte, vierte Liga, fünfte Liga, die finde ich spannender für mich persönlich. Aber Bundesliga ist natürlich für mich auch wichtig. Also das, aber die halt nicht auf dieser emotionalen Ebene so sehr, ne? Okay.
Aber diese emotionale Ebene, die hast du eben für die Bristol Rovers und auch für den Investor, für Wael El Kadi, ein Jordanier. Du hast es auch schon vorhin im Vorgespräch gesagt. Die Familie ist Banker, die haben den Club vor einem Jahr, 2016, haben sie ihn gekauft und er wurde mit offenen Armen empfangen. Und diese offenen Arme, die hat er bisher auch gerechtfertigt, aus deiner Sicht auch?
Na, er wurde nicht mit offenen Armen empfangen. Also ich muss erstmal vielleicht als kurze Vorgeschichte dazu sagen, ich bin seit 1993 Rovers-Fan, bin damals sehr viel in England rumgereist und bin dann irgendwie da hängen geblieben, weil ich es interessant fand, bin nochmal hingegangen, fand ich es wieder interessant. Beim dritten Mal habe ich mir dann ein Trikot gekauft und seitdem bin ich Fan. Und das ist ein schwieriger Verein, um Fan zu sein. Das ist die Nummer 2 in Bristol. Bristol ist als Fußballstadt eine Katastrophe. Der Kollege aus Portsmouth wird jetzt wahrscheinlich lächeln, wenn er das hört.
So, ich schmunzle wirklich, ich habe oft genug dort gespielt, gell? Wirklich schwierige Verein.
Und die Rovers. Die Rovers, die haben damals in Bars gespielt, das eigene Stadion haben sie verkauft, haben sie einen Supermarkt verloren, dann haben sie in Bars gespielt, dann haben sie ein Rugby-Stadion Groundsharing gemacht, das haben sie jetzt selber, das ist eine alte Bruchbude, also es ist kein Zuckerschlecken, Rovers-Fan zu sein. Man ist es gewohnt, dass man einen auf die Nase kriegt und wenn man dritte Liga spielt, dann ist man schon happy, dass man überhaupt mitspielen darf. Der Abstieg in die fünfte Liga, also aus der Football League raus, das war ein bitter böser Einschnitt. Da haben wir alle gedacht, jetzt ist es vorbei. Wenn City jetzt in die Premier League aufsteigt, dann ist alles verloren. Dann werden wir in 3-4 Jahren vor 3000 Zuschauern irgendwo im Fünftliga-Bereich spielen und müssen aufpassen, dass wir nicht ein Stockboard machen, die dann richtig abgeschmiert sind. Die sind, glaube ich, sechste Liga inzwischen. Da haben wir richtig Angst gehabt. Und der Verein war zu dem Zeitpunkt ziemlich überschuldet. Es gab ein Stadionprojekt, was sich über Jahrzehnte eigentlich zieht inzwischen. Das ist die große Grundproblematik beim Rovers, dass sie ihr Stadion nicht fertig kriegen oder kein neues bauen können. Der damalige Präsident Besitzer, ein Bauunternehmer, Nick Hicks, war einfach finanziell nicht in der Lage, ein bisschen mehr zu investieren. Der Verein war sehr überschuldet. Und dann kommt dieser Jordanier und sagt, ich übernehme den ganzen Kram jetzt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo alle auch in England total Schiss haben, da kommt jemand mit meinem Verein. Weil das ist wirklich das Einzige, was die Rovers haben. Das ist ein Community-Verein. Die leben sehr von ihren Fans. Die haben eine sehr treue Fanschar. Und das ist so dieses Ding, was den Verein auszeichnet. Und da haben alle Schiss gehabt. Also insofern nicht wirklich mit offenen Augen, mit offenen Armen, sondern sehr skeptisch. Das ging dann aber schon relativ gut los, weil sich wirklich auch als sehr volksnah gezeigt hat. Seine Biografie gibt es auch her. Er ist ganz lange Fußballfan, er ist Chelsea-Fan, ist mit 12 dahin gekommen, also vor der Abramovic-Ära ist er zu Chelsea gekommen, ist er treu geblieben, macht da überhaupt keinen Hehl raus, hat wirklich Ahnung vom Fußball, ist auch irgendwie Fan, also man sieht Bilder von ihm, wie er wirklich sich auch als Fan verhält und das hat so ein bisschen aufgetaut. Dann hat er früh gesagt, Evolution, no Revolution. Also Evolution und keine Revolution. Er hat ganz klar gesagt, ich bin nicht gekommen, um hier irgendwie Neymar und Co. zu kaufen, sondern ich bin gekommen, um hier wirklich bodenständige Arbeit zu leisten, um diesen Verein aufzubauen. Ja, der hat die Schulden beglichen, hat sich in das Stadionprojekt eingeschaltet, das ist inzwischen komplett gestorben, hat gesagt, wir brauchen ein Jugendleistungszentrum, das wird jetzt gerade, da fangen sie gerade an, damit das zu bauen. Und wir wollen perspektivisch in die Championship. Und das machen wir aber nicht hauruck, sondern wir bauen auf. Und das hat er gemacht. Und da ist er noch bei. Dann hat er das große Glück gehabt, mit Daryl Clark einen sehr jungen Trainer schon im Verein zu haben, der nach dem Abstieg oder während des Abstiegs kam, der sehr unterschätzt wurde und vor dem ich eine Riesenhochachtung habe. Der hat eigentlich den Hauptanteil, dass es sportlich jetzt wieder dahin geführt hat, wo die Rovers jetzt sind, mit Portsmouth in einer Klasse. Wir haben ja auch 2 Jahre jetzt zusammengespielt. Und dieses Ding, Evolution statt Revolution, wird immer noch gemacht. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, wir haben noch 5 Spieler aus der Aufstiegsmannschaft, aus der Conference, die jetzt im Kader sind und von denen haben 4 gestern Abend in Fulham gespielt. Mhm. Das heißt, man guckt schon, dass es wirklich auch aufbaut. Und die große Frage ist die Stadionproblematik, da versucht man eine Lösung zu finden. So, und jetzt Sorel, ich habe ihn beim League Cup Spiel letztes Jahr in Chelsea selber getroffen und ich muss sagen, ich war wirklich begeistert, weil er da einfach ein stinknormaler Mensch ist. Und ich bin dann hin, habe mich vorgestellt und der hat sofort gefragt, irgendwie, wie kann man denn als Deutscher Bristol Rovers Fan werden? Also das ist eigentlich die normale Frage, die ich kriege, wenn ich irgendwo in England mich als Rovers-Fan oute, wie man so bescheuert sein kann, sich so einen Verein auszusuchen. Und das habe ich nicht erwartet. Und er hat sich ganz lange mit mir unterhalten, hat mir erzählt, wie er in Deutschland so, wo er schon war, was er für Erfahrungen gemacht hat. Und das war wirklich auf Augenhöhe. Und dann habe ich noch eine sehr interessante Geschichte gehabt. Letztes Jahr waren sie an einem Ersatztorhüter von Mainz 05 interessiert. Und da habe ich ihn einfach angetwittert und habe gesagt, ich kann dir Verbindung herstellen zu ein paar Mainzer Journalisten. Und auch da war es wieder so die Erfahrung, toll, das ist einfach nichts von oben herunter, sondern wirklich auf Augenhöhe und auch nicht so, na, du kleiner Fan irgendwie, mach mal ganz lieb, sondern wirklich eine gute Erfahrung gewesen. Und insofern bin ich momentan immer noch guter Dinge und kann nach über 1,5 Jahren jetzt sagen, der hat den Verein nicht auf links gedreht, sondern der versucht ihn zu entwickeln. Also er versucht das, was er ganz am Anfang mit Worten gesagt hat, nur mit Taten zu machen.
Also im Gegensatz zu vielen anderen Investoren eben ein guter Investor. Über das Gegenteil, also einen schlechten Investor, werden wir gleich noch etwas mehr hören. Dann wieder von Johnny Attle vom FC Portsmouth. Die haben nämlich einiges durchmachen müssen in den letzten Jahren, bevor dann die Mitglieder die Macht übernommen haben und den Verein wieder in richtige Bahnen gelenkt haben. Gleich mehr hier in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Investoren und Profifußball, heute hier unser Sportshow-Thema auf meinsportradio.de. Sascha Felter und Marco Stein, die Kollegen von Cavanis Friseur, sind mit dabei. Der freie Journalist Hardy Grüne ist mit in der Sendung und auch Johnny Ertl, Vorstandsmitglied beim FC Portsmouth. Wir hatten eben von den Bristol Rovers gehört, die über einen guten Investor verfügen. Johnny, so einen hättet ihr euch vielleicht in Portsmouth auch gewünscht, bevor das der Verein in Händen der Mitglieder dann gelandet ist. Denn ihr habt da ja auch eine Geschichte durchgemacht. Du sagtest es vorhin, der Verein war eigentlich tot. Das lag auch an einigen Investoren, die da ja zum Teil sehr zwielichtige Gestalten waren.
Sehr zwielichtige, ja. Es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Einen guten Investor zu finden, es ist ganz, ganz wichtig. Und man weiß dann nie, wo sich der Club hinentwickelt. Bestes Paradebeispiel zurzeit ist Leighton Orient. Die haben den italienischen Investor, den Francesco Bacchetti. Und der hat überhaupt keinen Plan von Nachhaltigkeit des Vereins, investiert Geld, ist quasi eine One-Man-Show und darunter leidet natürlich die ganze Fanbase, der ganze Verein, die ganzen Mitglieder und alle jene, die einfach im Verein tagtäglich beschäftigt sind. Bei uns, bei Portsmouth, war es ähnlich der Fall. Es waren Investoren am Werk, die haben natürlich ganz viel Geld investiert und haben auch 2008 war es, den FA Cup geholt nach Portsmouth. Damals waren 250.000 Leute auf den Straßen, es war ein riesiger Erfolg. Aber der ganze Baum, ja, der war ein bisschen morsch. Und man hat den Baum einfach umschneiden müssen und ja, einen neuen pflanzen müssen, sage ich immer. Also solch eine Metapher. Ja. Und was die Fans in Portsmouth mitgemacht haben über die ganzen Jahre, mit dem ganzen Konkurs, es war kein Geld mit dem Zusperren und ja, ich weiß selber, wenn man Fußballfan ist und man geht mit seinem Opa, mit seinem Papa ins Fußballstadion und man ist mit dem Ganzen infiziert und man lebt es von der ersten Minute mit, dann hat man schon Angst um seinen Verein und bei uns war das kurz zum Zusperren. Dieser Investor, den wir zurzeit haben, der sein Hintergrund ist, er war Geschäftsführer von Walt Disney und von Paramount. Also Saturday Night Fever sind über seinen Tisch gelaufen und alles. Also präsentieren kann er und er hat wirklich gut recherchiert und er sagt ähnlich auch wie der jordanische Investor, sagt er, ich will nicht von heute auf morgen die Premier League, das sollte eine langfristige Entwicklung sein. Und er gibt zurzeit auch das Gefühl, dass er das auch macht. Also wichtig ist einfach die Infrastruktur zu passen. Der Club braucht ein gutes Fundament, eine gute Jugendarbeit und dann einfach Schritt für Schritt hinaufzusteigen in die Premier League, weil er weiß, dass die ganzen Spiele in der Premier League und auch England generell einfach unglaublich, ja, eine große Nachfrage haben im Weltmarkt, was die Fernsehrechte betreffen. Und er selber ist damals rübergekommen, hat immer noch einen Fußballverein gesucht. In Amerika hat er nie gefunden. Es war Fahrt bei ihm in Amerika. Da hat er gesagt, interessiert mich nicht Fußball. Und dann war er Arsenal zuschauen und da ist er so richtig infiziert worden. Und ich hoffe wirklich, dass durch Michael Eisner, dass wir wieder zu ja langfristigen Erfolg kommen können bei unserem Verein. Aber wenn er sagt, ihm interessiert es nicht mehr, ne, oder der Geldhahn ist natürlich zu, dann ist es wieder natürlich fragwürdig.
Diese Abhängigkeit von Investoren, Marco, die gibt es natürlich auch bei anderen Clubs, die schon in der Premier League sind. Chelsea zum Beispiel mit Abramovic oder auch eben dann Manchester City. Bei denen ist es ja, läuft ja jetzt, gut, da läuft es ja, die gewinnen ja auch Titel. Da ist vielleicht jetzt nicht die Gefahr, dass sich der Investor dann schnell zurückzieht, aber trotzdem im Hinterkopf muss man das auch da haben.
Ja, auf jeden Fall. Also wie du bereits gesagt hast, Manchester City ist da vielleicht ein, ich möchte nicht sagen ein schlechtes Beispiel, aber das sieht man einfach so viel, wie die investieren und was die da aufbauen. Ich glaube, das ist ja gar nicht mehr, das hat gar nichts mehr damit zu tun, dass es Investment ist und dass sie sich Geld, also irgendwie das große Geld zurück erhoffen, sondern ich glaube einfach wirklich, das hat schon wieder etwas von einem gewissen Status. Ich glaube, sie wollen da wirklich ein Prunkstück hinbauen, die wollen einfach sich hinstellen können und sagen, ich habe den besten Verein der Welt, ich habe die beste Jugendakademie der Welt, ich habe das beste Stadion der Welt. Das ist unglaublich. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die planen ja derzeit, oder vielleicht ist sogar schon fertig, eine Jugendakademie. Ich glaube, die kostet fünfmal so viel wie die bisher von Barcelona oder irgend sowas. Also wirklich ganz, ganz heftig eigentlich, was die da investieren. Also ich glaube nicht, dass die bald weg sind. Aber es ist natürlich so, dass die Unmengen investieren und natürlich mehr und mehr Leute kommen. Also Chelsea ist ein weiteres Beispiel, obwohl die anfangs eher in den Kader investiert haben. Aber Manchester City hat das jetzt eigentlich nach ein paar, andererseits, die haben auch am Anfang stark investiert. Also die haben ja Robinho geholt und Carlos Tevez. Aber mittlerweile muss man sagen, die haben dort, es gibt glaube ich nichts, wo die nicht investiert haben. Und bauen ein ähnliches Konstrukt auf wie Red Bull derzeit mit Girona und ist es Melbourne, glaube ich?
Melbourne,
also
ja.
Die haben da. Also die haben da wirklich was Ähnliches aufgebaut.
Ein weltumspannendes Netz an Satellitenvereinen, um eben dann auch möglichst da die Märkte abzugrasen. Sascha, ist das so ein Zukunftsmodell, was du auch bei anderen Vereinen siehst, also bei den großen Vereinen, dass die eben dann auch in die weiteren Märkte gehen, dort expandieren und dort ja Satellitenvereine gründen?
Kurz nochmal zu Man City gesagt, nur das können wir noch ganz sauber abzuschließen. Ich muss dazu sagen, dass Man City natürlich einer der mit ersten Vereine war, also aus dieser Neuzeit jetzt, anführungsstrichen Neuzeit, die wirklich so einen Investor hatten, der wirklich viel Geld in den Verein gepumpt hat. Das ist dann einfach natürlich viel, viel Abfall gekauft wurde mit, keine Ahnung, Tevez, Rubinho, wie es nicht alle hießen, auch Balotelli da teilweise, was da, die haben ja teilweise für Spieler Geld ausgegeben, wie viel Geld teilweise für Spieler ausgegeben haben, was für mich jetzt auch nicht wirklich nachvollziehbar war. Entsprechend haben sie jetzt die letzten Jahre natürlich, gerade auch mit der Verpflichtung von Guardiola als Trainer, merkt man natürlich auch, dass das schon gezielt ist, was sie jetzt suchen, gerade an Neuzugängen. Die Ablösesumme erst dahingestellt. Zur Frage mit dem Satellitenverein. Ist das, denke ich mal, in den letzten Jahren immer ein gängiges Modell geworden. Also Dortmund und Monaco, die haben sich jetzt, glaube ich, auch Vereine aus der belgischen zweiten Liga geholt und haben irgendwie so eine Partnerschaft, jetzt habe ich letztens, glaube ich, gelesen. Also Monaco auf jeden Fall, Dortmund ist, glaube ich, gerade dabei. Also meines Erachtens nach macht es irgendwo schon Sinn, solche Satellitenvereine zu haben, weil wenn man eben beide Vereine quasi dasselben Spielphilosophie aufbaut, dass in beiden Vereinen gleich gespielt wird, dann ist es natürlich leichter für dann die Spieler, die meinetwegen aus der Jugendakademie hochkommen, erstmal in einer tieferen Liga zu spielen, was trotzdem schon Männerbereich ist, um sich eben an dieses Tempo zu gewöhnen. Ähnlich wie es eben auch Red Bull Salzburg mit dem FC Liefering macht. Ja, entsprechend hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, eben diese eigenen Spieler noch zu verleihen, um sie dann vielleicht im nächsten Jahr wiederzuholen, ohne dass sie eben jetzt sich auf eine komplett neue Spielweise anpassen müssen oder irgendein neues Konzept irgendwie sich aneignen müssen. Also man hat da natürlich dann schon die Kontrolle über diese ganzen Spiele, die man eben verleiht. Aber es bringt natürlich auch Vereine wie, bestes Beispiel halt Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, natürlich einige Vorteile, gerade was Ablösesummen anbelangt.
Das ist natürlich auch einer dieser Kritikpunkte, die immer gerade wieder an dem Konstrukt Leipzig dann aufgebracht werden. Hadi, ist das für dich auch so ein Schritt, was die Zukunft ist für die großen Vereine?
Ich habe gerade gedacht, irgendwie, das ist das, was uns wirklich unterscheidet. Dass auf der einen Seite wird in diesen Franchise gedacht, dass so ein Verein seine Satelliten auf der ganzen Welt hat. Und da kommt dann wahrscheinlich meine Sozialisierung im Fußball mit dazu. Für mich war der Fußball immer etwas, was regional verankert ist. Also das sind einfach Vereine, die ihr Umfeld haben, mehr oder weniger groß. Also Göttingen 05, mein eigentlicher Verein, hat ein kleines Umfeld. Bayern München hat auch zu meinen Jugendjahren schon ein relativ großes Umfeld gehabt, ist aber immer noch irgendwo auch ein Verein mit einem begrenzten Umfeld gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich massiv verändert hat. Und wo ich auch einfach eine zunehmende Spaltung im Fußball sehe, will ich jetzt gar nicht bewertet haben, das Wort Spaltung. Also hört sich jetzt negativ an, meine ich aber nicht so. Wo sich ein Fußball entwickelt, der einfach auf dieser großen globalen Ebene stattfindet, mit Dependancen in allen möglichen Ländern oder Kontinenten. Und ein Fußball, der weiterhin auf einer eher regionalen Ebene stattfindet. Und ich glaube, das wird eine Zukunft sein, wie die wir haben, die sich beide entwickeln werden. Und ich persönlich wäre dann auf der Ebene der regionalen Entwicklung, weil ich die viel spannender finde, weil ich bin auch einfach groß geworden mit, ich gehe ins Stadion. Fußball im Fernsehen, ja, fand ich auch ganz nett, aber eigentlich bin ich Stadiongänger und das heißt dann auch viel mit Kontakt, mit Freunden, mit Interaktion. Und da gibt es, glaube ich, inzwischen auch viele Menschen, die das ganz anders wahrnehmen.
Die Interaktion dann heute hauptsächlich beim Fußballgucken auf Social-Media-Ebene. Johnny, wie siehst du diese Entwicklung, dieses Globalisieren? Ist ja im Grunde ein Spiegelbild der Gesellschaft dann auch im Fußball.
Ja, man kann das auch nicht mehr aufhalten. Das ist wirklich ein Spiegelbild und bestes Beispiel ist wirklich Neymar. Man muss nur hernehmen, seine Followers und Instagram und Facebook hat ja meistens Werbeanschaltungen, das macht nicht er mehr persönlich, aber auch Rooney, sein Wechsel zu Everton, er hat eine größere Fanbase wie der Club selber. Und das sind schon riesige Marken, die Fußballspieler. Und deswegen kommen auch solche Summen zustande.
James zum Beispiel auch bei Bayern, da schnellten ja dann die Followerzahlen bei Instagram und bei Twitter gleich hoch, nachdem Neymar zu den Bayern gekommen ist. Also auch das natürlich was die Vereine dann im Sinn haben, wenn sie solche Wechsel tätigen. Marco, wo geht diese Entwicklung noch hin, deiner Meinung nach?
Wenn ich nur ganz kurz noch was fragen dürfte, und zwar, ich finde es sehr interessant, wir haben jetzt eigentlich die ganze Sicht des Fans abgedeckt und eigentlich auch die wirtschaftliche. Was ich aber sehr interessant finden würde, ist, Johnny, du hast ja gespielt bei Sturm Graz, und zwar nach der Kartnick-Zeit und danach bist du zur Austria gegangen. Ich glaube, das war noch die Magna-Zeit, glaube ich, oder?
Das war noch die Magna-Zeit, ja. Also genau. Ich bin vom...
Also eigentlich ein ganz krasser Wechsel eigentlich, oder? Vom vom kaputten Verein zum reichen Verein und dann zum Traditionsverein. Also eigentlich hast du wirklich alles als Spieler abdeckt. Kann man irgendwie da was unterscheiden als Spieler? Kann man, fühlt man das, spürt man das?
Man spürt es, wenn man es runterbricht auf dem Konto, weil nämlich, wenn man beim maroden Verein ist natürlich und ja, man ist im Konkurs, kriegt dann natürlich nichts mehr. Ne? Das ist schon klar. Und wenn man zu einem Verein kommt, der hat dann natürlich einen Gönner, dann weiß man ganz genau, punktgenau, das Geld kommt aus dem Konto. Also das ist fix. Wenn man aber in England im Konkurs ist, und das ist sehr interessant, weil auch Crystal Palace bin ich mit dem Verein ins Konkurs geschlittert. Ich war damals Teil einer richtig super Mannschaft. Also wir haben wirklich um den Aufstieg in die Premier League gespielt und dann sind wir in Konkurs geschlittert. Da übernimmt alles die Professional Football Association. Also die Spieler in England, die kriegen ja Geld. Sowieso, auch wenn der Konkurs oder der Verein in Konkurs schlittert, ist sehr interessant. Aber ich, zurückblickend auf meine Karriere, war es unglaublich interessant. Ich habe bei einem richtig familiären Verein angefangen, der leider eben finanzielle Probleme gehabt hat und bin dann zum weiteren Traditionsverein gekommen und wieder zu einem Traditionsverein. Und alle meine Stationen war eigentlich die Fanbase sehr, sehr stark. Was den Unterschied dann ausgemacht hat bei der Austria, weil du mich gefragt hast, Stronach ist dem Ganze zu viel geworden dann. Also die Austria hat sehr viele Erfolge gehabt, aber er hat die Lust verloren. Und wenn er die Lust verliert, dann geht ein Gönner und ja, dann bleibt meistens ein Trümmerhaufen über. Und damals war eben der Paris hat das übernommen mit einer Sponsorengruppe und die haben wirklich bei der Austria ganze Arbeit geleistet in Österreich, dass der Verein nicht nach der Stronach-Ära zusammenbricht, wie viele Vereine machen, nachdem ein Gönner im vorhanden ist, sondern die haben ihn wirklich aufgefangen und neu aufgebaut. Und das sind ganz, ganz wichtige Leute im Verein, die den Verein auch leben und wieder aufbauen wollen. Von der Spielersicht her ist einem das egal natürlich. Ne? Man hat seinen Vertrag, man will gut Geld verdienen und ja, Teil einer erfolgreichen Mannschaft sein. Das ist das Wichtigste. Aber von einer Fanperspektive natürlich will man, dass der Verein auf gesunden Beinen steht, dass man natürlich Erfolg hat, aber dass es wirklich wer an vorderster Front steht, der das auch mitlebt.
Ich denke mir zum Beispiel, nur mal um die deutschen Hörer da vielleicht ein bisschen zu abzudaten, damit die wissen, was da überhaupt passiert ist. Frank Stronach, österreichisch-kanadischer Milliardär, hat viel Geld investiert. Man war dann im UEFA Cup, ich glaube 2004 im Viertelfinale sogar und hat beispielsweise Jogi Löw nach ein paar Tagen oder paar Wochen entlassen, weil er in ihm einfach keine Siegermentalität gesehen hat. Sprich, was ich mir einfach denke, das stelle ich mir eigentlich furchtbar vor als Spieler. Ich meine, du warst Gott sei Dank in einer Phase, wo Stronach schon, glaube ich, etwas ruhiger war. Ich stelle mir das einfach furchtbar vor, wenn ich jederzeit ausgewechselt werden könnte. Also wenn da einfach, wie du sagst, der Investor hat keine Lust mehr zu investieren und genauso sind aber viele Investoren bei den Spielern, dass die einfach sagen, okay, den will ich jetzt nicht mehr und dann kommt vielleicht von oben, dass man nicht mehr spielen will. Also ich glaube, vor dem hätte ich irrsinnig Angst als Spieler.
Ja, du hast schon recht in gewisser Weise, weil es kommt immer wieder auf den Investor an. Wenn sich der Investor zu viel einmischt in das operative Geschäft eines Vereins, dann könnte es wirklich gefährlich sein. Wenn ein Investor sagt, okay, ich habe eine kompetente Gruppe, die mir den Verein führt, dann ist es okay, weil er ist der Mann im Hintergrund, der die Fäden führt. Und so sollte es auch sein. Sobald sich ein Eigentümer richtig einmischt in die Geschicke eines Fußballvereins, mit wenig Know-how, mit wenig Expertise, dann wird es wirklich gefährlich.
Glaubst du? Ich meine, du wirst da sicher mehr Einsicht haben als wir. Ich habe mir schon oft gedacht, was wäre, wenn man Investoren zwar das Recht gibt, dass sie investieren, aber alles nur mit Zustimmung von gewissen Personen passiert. Also zum Beispiel, was ich mir oft denke, eben beispielsweise im Fall von 1860, dort ist ein Investor und der sagt, er will investieren und dann sagt er einfach, er will nicht mehr und geht und der Verein bleibt mit den Schulden übrig. Und ich denke mal, als Privatperson, wenn ich irgendwo sage, ich kann nicht mehr zahlen und ich will nicht mehr zahlen, dann bin ich derjenige, der für die Schulden haftet. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und da kommt es mir einfach so vor, als hätten da Investoren oft möglicherweise, so ist zumindest mein Eindruck, zu viele Freiheiten vielleicht. Weißt du, gibt es da vielleicht irgendwelche Regelungen oder gäbe es da Möglichkeiten?
Ja, das ist schwierig. Natürlich, wenn ein Investor investiert, der Verein gehört dann natürlich ihm, kommt darauf an, wie viele Anteile er gekauft hat und hat natürlich dementsprechend auch Mitspracherecht. Ich glaube, wenn du jetzt eine Wohnung kaufst oder ein Haus kaufst zum Beispiel und andere entscheiden, ob du es vermietest oder nicht, natürlich wirst du da nicht happy sein. Also das verstehe ich schon, ja. Den Investor. Nur es wirklich, es hängt total vom Investor ab. Ich habe ganz verschiedene, also Präsidenten gehabt, angefangen vom Hannes Kartig, schillernde Persönlichkeit. Dann in England habe ich ganz verschiedene Präsidenten gehabt, die auch von der Fanszene kommen bei Sheffield United, die auch dann ein Konstrukt geschaffen haben mit einer chinesischen Firma oder auch bei Portsmouth jetzt mit amerikanischen Businessmen. Also es hängt wirklich vom Modell ab des Investors, was er vorhat mit dem Club.
Das sehe ich auch so, wenn ich da mal kurz reingehen darf. Also erstmal müssen wir, glaube ich, anerkennen, wenn ein Investor kommt und sein Geld da reinsteckt, dann wird er natürlich auch erwarten, dass er ein gewisses Recht hat, zu bestimmen, wo es lang geht. Ich glaube, das ist ganz normal. Das Beispiel mit der Wohnung ist ja da auch relativ verständlich. Und in England ist, soweit ich das verfolgt habe, gibt es Bestrebungen, die gehen vor allem von Blackpool und von Coventry aus, also zwei Vereine, die aktuell in schwierigen Investorenverhältnissen sind, wo die Fans sehr aktiv sind, dass die FA einen Investorentest durchführt. Also da gibt es Bestrebungen, die sind aber bislang nur Vorschläge von der Fanebene, das irgendwie prüfen zu lassen. Und das wäre möglicherweise eine Lösung. Keine Ahnung, ob das in der Realität wirklich umzusetzen ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Fall Ismaik sieht, denke ich, wäre das schon sinnvoll gewesen, wenn man da vorher ein bisschen genauer hingeguckt hätte, wie ist der eigentlich drauf, was hat der für ein Background, dass man da skeptisch geworden wäre.
Diesen Test gibt es sogar, also der wird auch praktiziert. Ja. Das Einzige, was ich ein bisschen bekrittel, ist, als Beispiel Leeds United, da wurde, also Massimo Cellino hat den Verein übernommen und er wurde von einer, ich nenne sie mal Jury, aus ehemaligen Geschäftsmännern im Fußballbusiness haben die daraufhin entschieden, dass er nicht den Verein übernehmen darf. Das Lustige ist aber, dass in der Jury Leute sitzen, die selbst einen Verein in Konkurs gebracht haben, die Schulden hinterlassen haben, was ich schon mal sehr fragwürdig finde. Und beispielsweise der Unternehmer von Cardiff, der, ich glaube, Thailänder, der konnte zum Beispiel den Verein problemlos übernehmen, Massimo Cellino, aufgrund eines laufenden Gerichtsprozesses nicht. Und ich habe mich da ein bisschen hineingelesen, das muss ich sagen, ist schon sehr schwammig. Also das ist, eigentlich gibt es da keine großen Regelungen, ich sage jetzt mal übertrieben formuliert, man darf nicht angeklagt sein, man darf nicht schuldig gesprochen sein, man darf keine Schulden haben, so auf die Art. Also wirklich großartig, glaube ich, gibt es da keine Regelungen. Logisch, man will sich natürlich ja nicht die Investoren verschrecken, glaube ich.
Man muss auch ganz klar sagen, dass das sehr, sehr schwierig zu prüfen ist. Also genau. Ich habe auch keine Fantasie, wie das gehen könnte.
Genau. Du müsstest da ja Einblick in alle möglichen Geschäftsgebaren, alle möglichen Kleinigkeiten haben. Das ist natürlich, das würde dann ja auch ganz neue Gremien irgendwie schaffen. Also ich glaube, da würde man personell schon und organisatorisch schon fast vor ein Problem kommen.
Genau, richtig. Also erstens das und zweitens, glaube ich, würde man natürlich damit viele Leute abschrecken. Also wenn da jetzt jemand herkommt und sagt, er will ja investieren und dann hat man da einen riesigen Aufwand vor sich und muss 100-mal vor Gericht gehen und dies und das braucht man. Ich glaube, da schreckt man nur Leute ab. Und im Endeffekt würde das nur dazu führen, dass vielleicht, wenn ein Investor absteigt und es würde dann jemand kommen, der es wirklich gut meint mit dem Verein, aber einfach sich den Aufwand nicht antun will, dass dann der Verein stirbt, einfach nur aufgrund dieser, auf diesen behördlichen Aufwandes vielleicht.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Investoren und Fußball, das ist unser Thema hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir haben eine große Gästeschar heute hier in der Sendung, haben eben diskutiert darüber, was man vielleicht an Regularien noch einführen könnte, um eben auch den Einfluss von Investoren ein bisschen zu begrenzen. Aber da haben wir auch gesagt, da gibt es einige Hemmnisse, die da entgegenstehen. Weil nämlich auch zum Beispiel neue Strukturen geschaffen werden müssten, um dann eben auch eine Kontrolle ausüben zu können auf diese Investoren. Das schreckt vielleicht manchen ab, hat Marco Stein gerade gesagt. Aber würde das nicht vielleicht auch irgendwann zu einer Gesundung beitragen? Ein paar steigen aus und es würde dann nicht mehr so viel nachkommen, dass diese ganze Blase, die sich momentan so aufbäumt, dann irgendwie langsam wieder in sich zusammensacken würde?
Ich glaube schon. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich weiß zum Beispiel, ein Abstieg ist nie was Schönes, aber ich habe schon so viele Beispiele gesehen, wo Vereine nach dem Abstieg deutlich besser geführt wurden, als wenn sie den Klassenerhalt geschaffen haben. Und genauso denke ich es mir halt dann, wenn mal was passiert und die Leute reagieren darauf, glaube ich, ist das Endprodukt dann sehr oft, vielleicht nicht immer, aber oft finde ich deutlich besser. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob mir Johnny dazu stimmen wird, aber ich glaube, die Fans und auch vielleicht der Verein, das ist wahrscheinlich das Beste, was ihnen passieren hätte können, dass der Investor damals ausstieg, glaube ich. Vielleicht nicht sportlich natürlich, davon das überhaupt nicht. Aber ich glaube, sonst in allen Belangen, glaube ich, bereuen sie diesen Schritt überhaupt nicht, glaube ich. Und ich glaube, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Also.
Ja, jeder Abstieg beinhaltet auch eine neue Chance. Also, weil man muss ja total umstrukturieren bei einem Verein, wenn man absteigt. Es sind nicht mehr diese Ressourcen vorhanden und es gibt einem Verein auch die Chance, gesund zu werden. Und das war im Fall Portsmouth, war das tatsächlich zu sehen. Und es hat 4 Jahre jetzt gedauert und der Verein ist wirklich gesundet. Aber von einem Mitgliederverein, es ist nicht alles immer einfach bei einem Mitgliederverein, weil viele Köche verderben auch den Brei. Das ist ein sehr schönes Sprichwort. Und wenn man einen Mitgliederverein hat, dann sprechen sehr viele Leute mit. Und das ist manchmal richtig, richtig schwierig.
Allerdings wählt man dann natürlich auch Gremien, die diese Entscheidung abnehmen, aber trotzdem, die Entscheidungsfindung ist natürlich kompliziert. Sascha, du warst gerade jetzt ein bisschen außen vor, aber ich will dich mal wieder mit reinholen. Diese ganze Blase, die sich da aufbäumt, und wir haben ja auch jetzt schon mehrfach gehört, auch Hardy hat das ja auch gesagt, so eine leichte Entfremdung von diesem Produkt Fußball. Glaubst du, dass die meisten Fans diese ganze Blase noch länger mitmachen werden und vor allen Dingen wie lange?
Na, also ich denke mal, die werden das trotzdem weiter mitmachen. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendeiner aufhört, Fußball weiterhin zu gucken, Champions League weiter zu gucken oder die Bundesliga aufhört zu gucken, nur weil Neymar irgendwie für 200 Millionen oder so gewechselt ist oder weil Dembélé für 100 Millionen wechselt. Also der Fan wird das trotzdem weiter mitmachen, auch wenn ich jetzt sehe, Stichwort Vermarktung der Bundesliga, wie es da aussieht mit diesen ganzen Eurosport-Player oder diesen neuen Sky-Rechten, was jetzt alles kommt. Der Fan wird sich halt das halt trotzdem noch weiter angucken. Also es gibt da, denke ich mal, gerade für die ganzen Vermarkter gar nicht so große Schwierigkeiten, das trotzdem weiterzumachen, weil Fußball ist mittlerweile so sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass das für viele, Hardy, du hast es vorhin schon gesagt, das ist für dich mittlerweile auch schon fester Bestandteil des Samstagnachmittags. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt in den nächsten 10 Jahren irgendwie sich groß ändern wird. Also insofern wird das ganze Spiel noch weitergehen und wir werden das immer noch weiter mitspielen, das ganze Spiel.
Hardy, wo sind die Grenzen des Wachstums aus deiner Sicht?
Eieiei. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass die Blase demnächst komplett platzen wird. Das hat ja auch was mit den gesamten wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun, dass wir unheimlich viel Geld haben, was unter die Leute gebracht werden muss, was investiert werden muss. Ich sehe aber schon eine spürbare Abwendung von vielen Leuten vom Fußball. Also Leute, die traditionell im Fußball sind, die lange da sind, die lange Fans sind, die lange Zuschauer sind, die sind schon ganz schön angenervt und da spüre ich schon auch, dass sie sich abwenden. Also Champions League wird nicht mehr annähernd so viel geguckt und auch in der Bundesliga geht es dann los. Ich glaube, wir haben da inzwischen eine andere Klientel, die das guckt, die auch an was anderem interessiert ist und die wahrscheinlich auch ein bisschen vermögender ist. Mhm. Also da ist schon
ein Umbruch. Okay, aber das ist jetzt, gut, wie alt bist du? Du warst 75, war dein erstes Spiel, ne? Was du gesehen hast.
Ja, ich bin 54.
Ja, gut. Ja, ich bin Anfang 20, also ja, ich wahrscheinlich, deswegen, das hast du wahrscheinlich gemeint mit dem anderen Klientel, was das aktuell jetzt bedient, deswegen, aber gut, ja.
Das ist genau das, was ich auch sehe, wobei das aber auch bei vielen jüngeren Leuten, also auch in den 20ern, in den 30ern, dass die sich abwenden davon und da ist so eine Zuwendung zum Amateurfußball eher. Ich sehe, wie gesagt, jetzt ja auch nicht, dass die Blase platzt. Ich sehe einfach, dass wir dann ein anderes Publikum reinbekommen und dass sich der Fußball auf der Ebene natürlich auch unglaublich globalisiert. Und das hatte Marco vorhin schon mal angesprochen. Fußball war ja bis vor 10 Jahren, 15 Jahren einfach ein europäischer Sport. Und das bröselt ja in einem rasanten Tempo auf, gerade wenn man die ganzen Entwicklungen in Asien sieht. Und da ist ja inzwischen auch der Fokus drauf. Wenn wir jetzt zum Beispiel in England nochmal sehen, dieser League Cup, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, nach irgendeinem thailändischen Red Bull-Kram ist der benannt. Da findet die Auslosung für die nächste Runde morgen Abend um englische Zeit 4.15 Uhr am frühen Morgen statt. Das heißt, da ist ja eine ganz starke Verlagerung. Und da ist auch eine andere Zielgruppe, die man anspricht. die man ansprechen will, wo man auch Geld dran sieht. Das heißt, wir haben einfach eine Verschiebung im Fußball, die muss man so hinnehmen, die will ich auch überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Klar, du bist Anfang 20, ich bin in den 50ern, wir nehmen Fußball anders wahr. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen kann. Und das ist, glaube ich, einfach das Ding, dass sich der Fußball da verändert. Und in meiner Wahrnehmung bekommen wir zwei Ebenen. Und das muss ja nicht schlecht sein. Das ist etwas, was ich für den Fußball, den ich mag, sogar begrüßen würde. Also ich habe vor 2 Wochen habe ich das Spiel Guingamp gegen PSG gesehen, also das erste Spiel von Neymar. Und wie gesagt, in Guingamp habe ich mal gearbeitet. Das ist so mein französischer Verein. Und da war PSG in der zweiten Halbzeit so dermaßen überlegen. Und Guingamp hat 26 Millionen Euro Saisonetat, das ist der höchste Etat in der Vereinsgeschichte, dass ich gedacht habe, wir brauchen jetzt einfach die Weltliga oder die Europa-Liga, damit diese Mannschaften untereinander spielen können und sich darunter das alles wieder ein bisschen erholen kann und selber miteinander spielen kann. Also muss nicht schlecht sein, so eine Spaltung.
Johnny, wann wird diese Welt- oder Europa-Liga kommen? Geredet wird seit Ewigkeiten darüber.
Ich glaube, dass die Entwicklung schon stattgefunden hat in diese Richtung. Vor allem in England mit der riesigen Marke Premier League und dass man sich da abspaltet von ja, der zweiten, dritten und vierten Liga. Und ich glaube, das wird auch kommen in Zukunft.
Mhm. Marco, eine Entwicklung, die du als jüngerer Mensch begrüßt?
Teils ja, teils nein. Weil ich glaube nämlich, um auch nochmal anzuschließen an neues Klientel und so weiter, ich glaube, es hat nicht nur damit zu tun, dass das Klientel sich ändert, sondern ich glaube auch einfach eine gewisse Übersättigung, glaube ich. Es war halt einfach, ich schätze mal, früher war es einfach so, da hat man halt einfach ein bisschen nationaler, ein bisschen regionaler gedacht. Und da gab es halt, ich sage jetzt mal, Bayern München, da gab es Rapid Wien, da gab es was weiß ich was alles. Und jetzt hat man plötzlich hunderttausende Vereine zur Auswahl. Und man dreht den Fernseher auf und hat 10 Spiele, man zahlt zwar dafür, aber man hat 10 Spiele innerhalb von den nächsten 2 Stunden, die man sich ansehen kann. Und ich glaube, deshalb ändert sich auch im Fußball einiges. Aber ansonsten, ich bin ehrlich gesagt teils kein Fan von dieser Globalisierung, weil ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch hat halt einfach so ein bisschen Traditionsdenken. Ich bin halt einfach aufgewachsen mit einem sehr coolen Manchester United, mit einem starken AC Milan. Andererseits denke ich mir dann wiederum, ist es nicht ein bisschen unfair, wenn wir einem Kagawa und einem Aubameyang zujubeln, aber theoretisch dann ein asiatischer Verein niemals die Chance haben wird, gegen Mainz 05 mitzuhalten. Und jetzt werden halt irrsinnig große Summen, irrsinnig hohe Summen ausgegeben, um das halbwegs zu relativieren. Und die sind eigentlich auf dem Weg dahin. Aber der europäische Blick ist nur die bösen, bösen Asiaten, die geben so viel Geld aus. Anstatt dass man mal sagt, okay, jetzt haben auch mal andere Vereine die Chance, da mitzuhalten. Also zum Beispiel, das wissen ja viele nicht. Asien, also das wissen sie schon, die Einwohnerzahlen in Asien sind ja riesig. Und wir denken halt immer sehr klein, das kleine Europa, und reden immer nur von uns. Und wer die Champions League gewinnt, ist gleich Weltmeister. Und das ist halt, das ändert sich halt jetzt sehr. Und ich glaube, das ist halt ein großer Wechsel. Und es ist vielleicht ein bisschen ein engstirniger Blick, wenn man da sagt, das mag ich jetzt nicht, dass die Asiaten da jetzt investieren.
Und mittlerweile.
Weil einerseits wollen wir nicht, dass sie englische Vereine übernehmen, andererseits wollen wir auch nicht, dass sie brasilianische Spieler nach Asien kaufen.
Und mittlerweile spielt die chinesische Jugendnationalmannschaft ja auch schon in Deutschland Fußball im Wettbewerb. Ich glaube, Regionalliga ist das, ne? Wo die jetzt mitspielen. Also es wächst alles zusammen. Vielleicht ist das auch schon so ein kleiner Vorbote von dem, was noch kommt. Also die Entwicklung im Fußball ist nicht aufzuhalten. Da wird noch einiges passieren und es wird auch genügend Gelegenheiten geben, über dieses Thema nochmal hier auf meinsportradio.de zu sprechen. Ich sage für heute, für diese Runde, vielen Dank an Marco Stein und an Sascha Felter von Cavanis Friseur.
Danke, war sehr interessant.
Und an Hardy Krüger, Hardy Krüger wollte ich sagen, Entschuldigung, Hardy, an Hardy Grüne, den Journalisten. Und vielen Dank an Johannes Johnny Ertl, Vorstandsmitglied beim FC Portsmouth. Danke euch.
Danke.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.